falsch eingeschaltet. Also nochmal vielen herzlichen Dank für den gesegneten Lobpreis. Heute mit Unterstützung von Steffi Röger. Steffi und Simon sind ja Bibelschüler im schönen Beatenberg in der Schweiz, ganz oben auf dem Heiligen Berg. Und wir freuen uns, dass ihr in 2 Wochen hier bei uns ein einwöchiges Praktikum machen werdet. Das bereichert unsere Gemeinde. Und vielen herzlichen Dank. Und natürlich herzlich willkommen euch und auch alle, die uns heute hier besuchen. Wenn ein Hirte oder ein Ältester oder einfach ein Christ für seine Geschwister im Herrn betet, was sind so seine wichtigsten Anliegen? Diese Frage, die hat mich wieder letzte Woche beschäftigt, weil ich es einfach als meine Aufgabe sehe, für euch, für unsere Gemeinde zu beten. Was sind die Top-Gebetsanliegen eines Christen? Welche Gebetsanliegen stehen ganz oben, wenn wir füreinander, wenn wir auch für andere Christen oder auch allgemein für unsere Gemeinde beten? Um diese Frage geht es in dieser Botschaft. Für unsere Gäste sei es gesagt, oder diejenigen, die den Livestream verfolgen und irgendwie vielleicht auch zufällig jetzt hier eingeschaltet haben in unseren Gottesdienst, wir sind dabei, in den Predigten am Sonntag fortlaufend durch den Kolosserbrief zu predigen. Und heute wollen wir uns aus dem 1. Kapitel dieses paulinischen Briefes die Verse 9 bis 14 anschauen. Da schreibt der Apostel Paulus: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu sein. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Gerade haben wir die Top-Gebetsanliegen des Apostel Paulus gelesen. Es sind die Anliegen eines Gefangenen, denn Paulus schreibt ja diesen Brief zusammen mit dem Epheserbrief und dem Brief an Philemon nicht aus dem Urlaub aus Rom, sondern aus dem Gefängnis. Da ist es ja schon mal bemerkenswert, dass nicht in erster Linie den Apostel die Dinge bewegen, die gerade mit seiner eigenen Situation zu tun haben. Top-Anliegen, wenn man gerade im Gefängnis sitzt und das auch noch zu Unrecht. Das könnte ja sein, liebe Leute, wann immer ich bete, dann geht mir nichts mehr anders durch den Kopf, als dass ich hier gefangen sitze und dass man mir Unrecht getan hat und dass es mir so schlecht geht. Denkt an mich. Das sagte Paulus so nicht. Seine eigenen Anliegen, die erwähnt er auch noch am Ende des Briefes, Kapitel 4, Vers 2. Wir werden zur gegebenen Zeit diesen Abschnitt dann auch noch betrachten. Aber auch da werden wir sehen, dass eben bei ihm nicht die persönlichen Anliegen, die uns so dringlich wären in so einer Situation, im Vordergrund stehen, sondern auch da geht es ihm um die Verkündigung des Evangeliums. Er schreibt dort, betet für mich, dass Gott offene Türen schenkt, damit ich das Evangelium verkündigen kann und meinen Auftrag sozusagen als Missionar auch hier an diesem Ort erfüllen darf. Und im Übrigen, so schreibt er dort, über meine Situation hier, wie es mir gerade geht, wird euch Tychikus noch persönlich informieren, wenn er dann zu euch kommt. Merkt ihr, die persönlichen Anliegen, die kommen so irgendwie hintendran nebenbei. Zu den Top-Gebetsanliegen des Apostels Paulus gehört nicht seine eigene unerfreuliche Situation, in der er gerade lebt, sondern zunächst mal dankt Paulus für das, was er im Leben der Kolosser Geschwister sieht, was Gott da bewirkt hat. In den Versen 3 bis 8, die wir letzten Sonntag betrachtet haben, ging es um dieses Dankesanliegen. Weil sie einen lebendigen Glauben haben und eine brennende Liebe zueinander, die motiviert wird von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für sie bereithält, kann Paulus nur danken. Er freut sich über die geistlichen Früchte, die Gott durch das Evangelium im Leben der Kolosser gewirkt hatte. Das war letzten Sonntag dran. Und heute in unserem Predigttext erwähnt er nun, wofür er und seine Mitarbeiter vor allem beten, wenn sie an die Kolosser denken. Schauen wir uns das nochmal genauer an, was Paulus für die Geschwister in Kolosse regelmäßig erbittet, seitdem Epaphras, der Gründer dieser Kolossergemeinde, nach Rom gekommen war und ihm eben von der Situation der jungen Gemeinde in Kolosse berichtet hatte. Was bestimmt seine beständige Bitte mit Betonung auf beständig? Denn Paulus schreibt ja hier, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Der sagt nicht, ja, wir haben jetzt einmal die Anliegen so wahrgenommen, wir haben einmal dafür gebetet, sondern nein, jedes Mal, wenn wir an euch denken, da beten wir inbrünstig, beständig, wir hören nicht auf, dafür zu beten. Wofür denn? Dass sie noch mehr Wohlstand bekommen? Dass sie mehr angesehen werden in der Welt, in der sie leben, in ihrem Umfeld? Dass sie niemals krank werden? Nein. Er erfleht für die Gemeinde nicht äußere Segnungen, sondern innere Segnungen. Er bittet für geistliches Wachstum zur Ehre Gottes. Das ist bei Paulus immer ein Top-Gebetsanliegen. Nicht nur in diesem Brief, sondern auch in den anderen Briefen, in vielen anderen Briefen, die er geschrieben hat. Und so habe ich auch unser Thema heute hier überschrieben. Und ganz konkret betet er zunächst dafür, dass Gott durch seinen Geist ihnen alle Weisheit und Einsicht schenkt, damit sie noch mehr Gottes Willen erkennen. Paulus weiß, die Geschwister in Kolosse, die können nur geistlich wachsen, wenn sie noch besser verstehen und erkennen, was Gottes Wille für ihr Leben ist. Und das ist das erste Top-Anliegen des Apostels Paulus hier. Die Bitte, noch mehr Gottes Willen zu erkennen. Und ich denke, das war angesichts der Situation der Gemeinde in Kolosse auch eine ganz wichtige Bitte, denn die junge Gemeinde wurde ja gerade strapaziert durch Irrlehrer, die eine besondere Lehre mit hineinbrachten. Die sagten nämlich, für wahre Spiritualität, für das höhere geistliche Leben, braucht man außer Christus auch noch menschliche Philosophie und religiöse Gesetze und ein bisschen Mystik, gemischt mit etwas Askese. An Jesus zu glauben, das ist gut. Das sind so die ersten Schritte auf eurer geistlichen Reise, aber es gibt einfach noch viel mehr. Es gibt Quellen von Weisheit und Erkenntnis und es lohnt sich, diese Quellen anzuzapfen und auszuschöpfen, wenn ihr euch geistlich weiter höher entwickeln wollt. Die Kolosser standen also an einem Punkt, wo sie entscheiden mussten. Glauben wir diesen Leuten? Lassen wir uns darauf ein? Integrieren wir diese neuen Gedanken, diese Lehren in unser Glaubensbekenntnis vielleicht? Oder tun wir es nicht? Auch auf unserer geistlichen Reise kommen wir immer wieder an solche Wegkreuzungen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und meistens wissen wir an solchen Wegkreuzungen, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann hat das Folgen. Meistens langfristige Folgen. Gerade in unserer heutigen postmodernen Welt gibt es doch alle möglichen Ideen, Meinungen, Weltanschauungen, Philosophien, Erkenntnisse, Einflüsse. Und über die sozialen Medien kann heute ja auch jeder seine neueste Erleuchtung mitteilen. Hunderten, Tausenden, Millionen von Menschen. Und meine Beobachtung ist, in unserem Zeitalter, das so geprägt ist vom Relativismus, da wirst du nicht eine totale Ablehnung von Jesus gleich hören, sondern eher, das mit dem Jesus, das ist ja alles schön und gut. Er ist eben einer unter vielen. Für dich passt er, für den anderen passt vielleicht was anderes oder passt er und noch was anderes dazu. Jesus ist okay, aber es gibt noch viel mehr. Jesus allein genügt nicht. Ich muss selber auch noch was dazu tun. Außerdem gibt es noch so viele Möglichkeiten, sein Leben hier zu optimieren. Zum Beispiel, hast du es mal mit Yoga probiert? Oder mit dieser oder jener Meditation? Die Angebote, noch etwas neben Christus hinzuzufügen, sind einfach enorm. Und deshalb ist auch für uns diese Bitte so wichtig. Herr, zeige mir immer wieder, was deinem Willen entspricht. Denn jede gute Entscheidung in deinem und in meinem Leben hat ihren Ursprung in Gott. Die Christen in Kolosse, die hatten also einen recht guten Start hingelegt. Und ich glaube, sie wollten sicherlich gerne auch noch weiter geistlich wachsen und nach Gottes Willen leben. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, das möchte ich eigentlich auch. Gottes Willen mehr erkennen. Ich möchte, dass sich sein Wille noch stärker in meinem Leben zeigt. Wie kann ich da weiterkommen? Das sind Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Und schaut mal, ich habe heute ein schönes Glas Wein hier mitgebracht. Ich weiß schon, dass ich heute nach dem Mittagessen dieses Glas Wein genießen werde. Es ist unser Hauswein übrigens. Ein feiner Primitivo. Kann ich nur empfehlen. Was ist die Grundvoraussetzung, dass dieser Wein mundet, wenn ich ihn heute Nachmittag trinke, und gut schmeckt? Mach mal wieder zu hier. Die Zubereitung. Aber was? Die Trauben, weil das ist ja gegorener Traubensaft, oder? Aus guten Trauben macht man guten Wein. Natürlich gehört auch noch anders dazu. Zubereitung ist auch wichtig. Aber zunächst mal, wenn die Trauben nichts sind, ist der Wein auch nichts. Und in einem gewissen Sinne werden uns die Trauben, die dann gären und dieser Wein entsteht, vom Weinstock geschenkt. Du kannst sie nicht programmieren oder aus Knet und Kunststoff oder Ton machen. Natürlich kannst du das, aber dann wirst du nie diesen Wein haben. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Es geht nicht. Du kannst ihn auch nicht im Labor herstellen, Frank. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. Du brauchst Trauben, um nachher einen köstlichen, guten Wein zu haben. Ich tue den mal weg, er lenkt mich zu sehr ab. Du brauchst Trauben, um guten Wein zu haben. Und so ist das auch, wenn du Gottes Willen im vollen Umfang erkennen willst. Du brauchst dazu Gottes Weisheit und Einsicht. Das ist die Grundvoraussetzung. Ohne das geht es nicht. Und das mit Einsicht und Erkenntnis übersetzte Wort beschreibt eigentlich ein tiefes, durchdringendes Verstehen, das dann auch Folgen hat. Und übrigens, Weisheit und Erkenntnis bei Paulus, das ist nicht nur ein Wissen, das durch menschliches Nachdenken, durch Philosophie und Psychologie gewonnen werden kann, sondern das ist ein Geschenk. Ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und im Grunde sagt Paulus hier, und ich versuche das mal mit meinen Worten hier zu umschreiben, ihr lieben Kolosser, ich bete, dass der Heilige Geist euch erfüllt mit Weisheit und mit Einsicht, mit Durchblick und Tiefblick, sozusagen mit geistlichem Unterscheidungsvermögen, dass ihr mehr und mehr verinnerlicht und versteht, was Gottes Wille ist. Und aus welcher Quelle erfahren wir Gottes Wille? Aus seinem Wort, Gottes Wort. Ich sage es mal so, der allgemeine Wille Gottes wurde uns im Wort Gottes, in der Bibel offenbart. Wir können Gottes Willen, das, was er will und was ihn ehrt, nicht erkennen, wenn wir die Bibel nicht lesen und wenn wir nicht wissen, was Gott da sagt und wie er sich offenbart hat. Willst du Gottes Willen im vollen Umfang erkennen, musst du die Bibel lesen. Und deshalb nimm jede Möglichkeit wahr, das Wort Gottes aufzunehmen, dich daran zu ernähren. So wie du jeden Tag deinen Kaffee trinkst oder dein Brot isst, so ist dieses Wort Nahrung. Und deshalb meine Ermutigung, lies täglich in der Bibel. Lass keinen Tag verstreichen, ohne dass du einfach liest und hörst. Was sagt Gott in seinem Wort? In 1. Petrus 2, Vers 2 heißt es, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ich sehe jetzt gerade vor mir den kleinen Leo, das jüngste Gemeindemitglied, glaube ich, ja? Ein neugeborenes Kind, begierig nach der Muttermilch. Ihr könnt mal die Eltern fragen, Micha und Andrea, wie Leo drauf ist, wenn er Hunger hat. Lass uns, liebe Geschwister, wie so ein neugeborenes Kind sein, wenn es darum geht, Gottes Wort aufzunehmen. Ganz gleich, ob wir es in einer Predigt hören oder ob wir es in unserer stillen Zeit lesen oder in einem guten christlichen Buch auch entnehmen, lasst es uns einfach mit diesem Bewusstsein aufsaugen. Das ist Gottes allgemeiner, offenbarter Wille. Daraus entnehmen wir die guten Gebote Gottes, die Verheißungen Gottes, sein Heilswirken und auch sein Heilsplan. Und der Geist Gottes, der dieses Wort schon im Entstehen inspiriert hat, der will uns auch heute die Weisheit und die Einsicht schenken, um noch besser zu verstehen, was Gottes Wille ist und was nicht. Und deshalb sollte das auch für uns ein Top-Gebetsanliegen sein, wenn wir füreinander beten, allmächtiger, gnädiger Gott, schenk uns das einfach, dass wir durch deinen Geist, deinen Willen in deinem Wort besser erkennen können. Heiliger Geist, erfülle uns mit Weisheit, schenk uns diesen Durchblick, damit wir Einsicht und Tiefblick darüber bekommen, was Gott will und was ihn ehrt und was uns auch geistlich dann wachsen lässt. Das ist also das erste Top-Gebetsanliegen des Paulus. Die Bitte an Gott, dass wir durch die von Gott geschenkte Weisheit und Einsicht noch mehr Gottes Willen aus Gottes Wort erkennen. Und dann sagt er hier in Vers 10, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wir merken die Verbindung hier zwischen Vers 9 und Vers 10. Die Kolosser, die sollen nicht nur biblisch denken, sondern sie sollen auch biblisch leben. Und deshalb diese zweite Top-Bitte ergibt sich aus der ersten und ich habe sie so formuliert, die Bitte noch mehr nach Gottes Willen zu leben. Wenn echte Erkenntnis des Willens Gottes da ist, dann soll das etwas in unserem Leben bewirken und verändern. Wir akkumulieren also nicht theoretisches Wissen darüber, was Gott will, noch sammeln wir Bibelwissen, um uns erhabener zu fühlen über anderen oder um dann eben schlauer mit der Bibel zu debattieren, so nach dem Motto, in meiner Bibel steht aber geschrieben. Sondern, was ist denn das wahre Ziel geistgewirkter Weisheit und Einsicht? Es ist, ein Leben zu führen, das Gott ehrt und gefällt. Bei Paulus also gehören Lehre und Leben immer zusammen. Was wir über Gott und seinen Willen aus seinem Wort lernen, muss sich auch auswirken auf unseren Charakter. Es darf keine Trennung zwischen Erkenntnis und Leben, zwischen Kompetenz und Charakter geben. Ich denke, das betont Paulus hier, wenn er das so formuliert. Dafür betet er eigentlich. Die Kolosser und auch wir heute sollen ein Leben führen, durch das unser Herr geehrt wird. Nun ist es so, im Leben, während wir unterwegs sind mit Jesus, werden wir immer wieder in Situationen kommen, da ist in der Tat Gottes Weisheit und Einsicht gefragt. Die soll zum Tragen kommen, weil es geht wirklich im Glauben nicht um irgendeine philosophische Übung, die da abläuft, sondern es hat immer wieder mit Entscheidungen, mit Wegkreuzungen zu tun, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und die Frage, die sich dann oft stellt, ist ja, der allgemeine Wille Gottes ist im Wort Gottes offenbart. Aber jetzt in dieser ganz konkreten Situation, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Der konkrete Wille Gottes, was ist der jetzt? Natürlich wissen wir, dass der konkrete Wille Gottes für eine bestimmte Situation nicht im Widerspruch sein kann oder nie im Widerspruch ist mit dem allgemeinen Willen Gottes, der in der Schrift offenbart ist. Aber das wissen wir auch und ich denke, das müssen wir auch zugeben, dass es wahrscheinlich über 90% aller Entscheidungen, die wir an einem Tag treffen müssen, nicht unbedingt ein klares, deutliches Gebot oder eine Anweisung in dem allgemein offenbarten Willen Gottes, sprich in der Schrift, gibt. Und deshalb sind geistliche Einsicht und Weisheit und Unterscheidungsvermögen so absolut wichtig, wenn es darum geht, dann ganz konkret im Alltag Gottes Willen zu erkennen und dann auch zu tun. Wisst ihr, ich brauche eigentlich kein großes geistliches Urteilsvermögen oder Urteilsfähigkeit, wenn es um die Frage geht, ist es richtig, einmal ganz zugespitzt formuliert, einen Mord oder einen Diebstahl oder Ehebruch zu begehen. Warum brauche ich keine große geistliche Einsicht, wenn es um diese Dinge geht? Ganz einfach, diese Dinge stehen eindeutig auf einer Liste, die Gott uns gegeben hat, die 10 Gebote. Wir wissen aus dem Wort Gottes eindeutig, dass es böse ist, verwerflich, diese Dinge zu tun, dass sie Sünde sind, dass sie Gott entehren und auch entsprechend in unserem Leben Folgen haben werden. Aber welche Art von Fernsehsendung zum Beispiel wir uns anschauen sollen, oder nicht? Oder wie wir unsere Ersparnisse anlegen sollen oder nicht? Ob wir Schulden machen sollen oder nicht? Wo wir wohnen sollen? Ob wir dieses Auto kaufen sollen oder nicht? Wie wir es versichern sollen? Wie wir unser Geld ausgeben sollen? Welchen Beruf wir wählen sollen? Wen wir heiraten sollen? Wie wir uns kleiden sollen? Ob wir unseren Job in einer bestimmten Firma kündigen sollen oder nicht? Wie wir unsere Eltern, wenn sie älter werden, betreuen sollen? Es gibt Tausende von Entscheidungen in unserem Alltagsleben, zu denen die Bibel nicht explizit und konkret sagt, das ist Gottes Wille. Wie können wir in all den unterschiedlichen Situationen unseres Lebens mit aller Weisheit und Einsicht Entscheidungen treffen, die Gottes Willen entsprechen und ihn ehren? Ich glaube, das könnte ein Weg sein. Wenn wir in Gottes Wort verwurzelt sind und uns darin sättigen und ernähren, da werden unsere geistlichen Sinne geschult. Und wir werden innerlich verändert und erneuert. Wie Paulus das in Römer 12, Vers 2 schreibt, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige, das Vollkommene. So sehe ich das, das geht auch so in die gleiche Richtung. Und in dem Maße, wie unsere Sinne, unsere Denkweise geschärft und verwandelt wird, werden wir auch immer mehr fähig, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, instinktiv oder intuitiv aus unserem neuen Menschen heraus geistlich zu entscheiden und auch zu unterscheiden zwischen dem, was Gottes Wille ist oder auch nicht in einer bestimmten Situation. Paulus schreibt hier in Vers 10, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Und dieser Begriff, ein Leben führen, kann auch übersetzt werden mit unterwegs sein. Die alten konkordanten Übersetzungen verwenden hier den Begriff wandeln. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, so heißt es wörtlich. Also während wir mit ihm unterwegs sind, während wir mit ihm wandeln, sind wir nicht allein. Egal was du machst, egal wo du bist, egal was dir begegnet, du kannst damit Gott rechnen und ihn mit hineinnehmen. Und wenn du dann in deinem Leben gute Entscheidungen triffst, weil du dich eben an sein Wort hältst und Gottes Geist, der in dir lebt, dir dann hilft, dieses Wort in der entsprechenden Situation anzuwenden, wenn das passiert, dann passiert auch etwas Höheres, etwas Größeres. Gott wird dabei geehrt und verherrlicht. Und dann beschreibt der Paulus hier in seinem Gebet noch vier Merkmale, wie im Grunde so ein Leben aussehen kann, das Gott gefällt und ehrt. Erstens schreibt er, wenn wir durch Gottes Geist das tun, was gut und richtig ist, wird unser Leben Früchte tragen. Oder wörtlich, Früchte bringend werden wir sein in jedem guten Werk. Ich musste da denken an Epheser 2, Vers 10, da schreibt ebenfalls der Apostel Paulus im Epheserbrief, der auch in der gleichen Zeit ja auch entstanden ist wie der Kolosserbrief, da schreibt er, dass wir als Christen Gottes Werk sind, Gottes Gedicht, Gottes Poema, und dass wir durch Jesus Christus uns dazu geschaffen hat, das zu tun, was gut und was richtig ist. Und dann geht es noch weiter. Er sagt sogar, dass Gott alles vorbereitet hat, was wir tun sollen. Da ist ein Weg schon vorbereitet. Und an uns liegt es, dieses Vorbereitete jetzt auszuführen. Merkt ihr? Gott ist kein fieser Trainer, der die Latte so hoch hängt, dass wir niemals mit unseren viel zu kurzen Beinen hinüberspringen können. Er arbeitet für uns. Er bereitet vor. Er bereitet die guten Werke vor, in denen wir fruchtbar sein können. Wenn du also in dieser nächsten kommenden Woche in deinem Büro oder in deiner Firma zum Kaffeeautomaten gehst und dich vielleicht fragst, soll ich meinem Arbeitskollegen einen Kaffee auch mitbringen? Und der erste Gedanke ist, nein, das tue ich nicht. Das ist so ein Miesepeter und so ein komischer Typ. Na, sollte er seinen Kaffee selber holen? Dann denke dran. Frucht bringen kann ich jetzt. Frucht bringen in jedem guten Werk. Oder wenn du vor der Spülmaschine stehst und überlegst, soll ich die jetzt wieder einräumen, wenn das Geschirr da steht, oder wenn es gewaschen ist, wieder ausräumen? Oder lasse ich da lieber meine Frau das machen? Auch so etwas Banales ist eigentlich ein Ding, wo du mit deiner Entscheidung Gott ehren kannst oder eben auch nicht. Wenn du Opfer bringst oder Gaben gibst oder jemanden besuchst, der gerade in eine schwierige Situation geht, wenn du dich einbringst in den verschiedensten Gaben oder Dienste in der Gemeinde, dann ist das fruchtbringend in jedem guten Werk. Es gibt also ganz, ganz viele schlichte und einfache Möglichkeiten, diesen Satz in der Tat umzusetzen. Und während wir so mit Gott unterwegs sind, mit ihm sozusagen so wandeln in unserem Alltag, und mit ihm diese ganzen Erfahrungen machen in den unterschiedlichsten, auch banalen Situationen, lernen wir ihn natürlich auch immer besser kennen. Das ist dieses zweite Merkmal dann. Unsere Beziehung mit ihm wird intensiver, weil wir ihn mehr und mehr kennenlernen und ihn gerade in mehr Entscheidungen auch bewusst einbeziehen. Und merken, wie so ein Leben eigentlich läuft, unter der Leitung, unter der guten Leitung und Führung seines Geistes, der uns dann die Einsicht und die Weisheit schenkt in den entsprechenden Entscheidungen. Und drittens erfahren wir auch, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wird er uns immer mit der ganzen Kraft ausrüsten, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben, so schreibt das Paulus hier. Wow, ich finde das wirklich eine mega Ermutigung. Weil manchmal stehst du in deinem Alltag vor Herausforderungen und du hast den Eindruck, die sind wie so ein ganz großer Riesenberg. Sie erscheinen dir wie ein Gebirge. Der Mount Everest. Und du fragst dich, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich da hinaufkommen? Mir fehlt die Kraft. Ich werde damit nicht fertig. Wie kann ich in allem meinen Kindern gerecht werden? Wie kann ich mit dieser Krankheit so umgehen, ohne eine Belastung für meine Ehepartnerin oder meinen Ehepartner oder für meine Familie zu werden? Ist vielleicht so eine Frage. Wie kann ich mit meinem Chef klarkommen, der so schwierig ist und der immer so unlogische Entscheidungen trifft? Wenn du diesen Berg nächste Woche erklimmen musst, dann nimm diese Ermutigung mit, dass Gott dich stärken will. Er will dich stärken mit aller Kraft, die du brauchst. Weil ihm gehört alle Macht und Herrlichkeit, so sagt es Paulus hier. Es ist nicht nur ein bisschen eine bestimmte, dosierte Kraft, sondern alle Macht und Herrlichkeit ist bei ihm. Und warum betet Paulus, dass die Christen in Kolosse diese Kraft bekommen? Damit sie dann hinausgehen und was weiß ich, irgendwelche spektakuläre Wunder vollbringen und dann alle in Kolosse, in der ganzen Stadt wissen, was für kraftvolle Superchristen sie sind? Nein. Paulus sagt, diese ganze göttliche Kraft soll dich ausrüsten, damit du in jeder Situation standhaft und geduldig bleiben kannst. Seit gut über zwei Jahren, erleben wir durch die Corona-Pandemie einen Ausnahmezustand in unserem Land. Masken, Kontaktbeschränkungen, Regeln, Verteuerungen. Und da ist die Versuchung sehr groß, die Geduld zu verlieren und mit Wut zu reagieren. Geduld. Heißt ja wörtlich darunter bleiben und beschreibt das Aushalten, nicht aufzugeben, gerade in schwierigen Lebenssituationen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, mit ihm wandeln, haben wir dieses Wort, diese Verheißung, da rüstet er uns mit der Kraft aus, die wir brauchen, um auch diese Zeit, die sehr herausfordernd ist, geduldig zu ertragen mit einem langen Atem. So heißt es hier eigentlich wörtlich Langmut, ja? Das ist auch so ein altes, archaisches Wort, heute kaum noch gebraucht. Also im Grunde sagt er, ohne Zorn und Wut, sondern mit Langmut. Liebe Geschwister, wir müssen geduldig und langmütig sein und auch aushalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. unterschiedliche Meinungen auch in Bezug der Impfung. Oder gerade auch in anderen Fragen, was die Pandemie betrifft oder auch andere Entwicklungen. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein. Weil letztlich die vollkommene Erkenntnis hat niemand von uns. Aber Gott will uns mit seiner Kraft stärken, um in dieser schwierigen Situation standhaft und geduldig zu bleiben. So können wir ein Leben führen nach Gottes Willen, das gekennzeichnet ist durch geistliches Wachstum, durch geistliche Veränderung von innen nach außen zur Ehre Gottes. Nun könnte vielleicht jemand sagen, wow, ist das nicht alles anstrengend? Müssen wir Christen dann nicht Menschen sein, die ständig so unter diesem Druck stehen, prüfen zu müssen, ja, was jetzt der Wille Gottes ist, kann man da überhaupt noch freudig und dankbar unterwegs sein? Die Antwort gibt uns Paulus in Vers 12. Er sagt hier am Ende, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzunehmen, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns alle unsere Sünden vergeben. Im Grunde sagt ihr Paulus, ihr Lieben, Gott hat gehandelt. Gott hat die Macht der Finsternis, die Macht aller Egos gebrochen. Und er hat seine Macht gezeigt, nämlich indem er uns erwählt und erlöst hat und zu seinen Kindern und Erben gemacht hat. Dieses Wort hier, ich finde das so faszinierend. Denn er hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes hineinversetzt. Das kann eigentlich wörtlich auch so übersetzt werden. Er hat uns transferiert. Er hat uns überwiesen. Und deshalb dieser Überweisungsschein hier, den ich schon mal für uns ausgefüllt habe. Diese Überweisung ist vollzogen. Und diese Überweisung ist übrigens nicht gekoppelt daran, ob wir jetzt immer Gottes Weisheit und Erkenntnis in unserem Leben erkennen und entsprechend immer die richtige Entscheidung treffen, die eben dann Gottes vollkommenem Willen entspricht, sondern das ist Gottes gnädiges Handeln, was unseren Entscheidungen vorausgeht. Aus Gnade sind wir errettet und erlöst. Aus Gnade wurden wir durch Jesus Christus mit dem lebendigen Gott versöhnt, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für alle unsere Sünden gesühnt hat. Unsere Sünden sind vergeben und liegen dort, wo das Meer am tiefsten ist. Und darauf gründet sich unser Leben und unsere Heilsgewissheit. Nicht auf dem, was wir hinkriegen und leisten, sondern auf dem, was Gott hinbekommen hat. Und deshalb können wir voller Freude und Dankbarkeit auch die Dinge ertragen, die uns in unserer gefallenen Welt jenseits von Eden herausfordern. Und uns immer wieder auch in diese Spannung versetzen. Weil Gott schon gehandelt hat. Weil wir hineintransferiert, hineinüberwiesen sind in das Reich von Jesus Christus. Deswegen können wir Gott auch umso mehr bitten, dass er uns in den unterschiedlichen Alltagssituationen mit Weisheit und Einsicht ausstattet. Paulus schreibt später in Kapitel 4, Vers 14, dass es noch einen anderen Schein gab. Den Schuldschein, der die konkreten Anklagen, alle die Dinge, die wir verbockt haben, die wir nicht hinkriegen konnten, alle Versäumnisse und alles Versagen und alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft auf diesem Schuldschein sind sie alle aufgerüstet. Und Paulus sagt dort, dieser Schein, er ist zerrissen. Den gibt es nicht mehr. Der wurde an das Kreuz Jesu geschlagen und er wurde dort vernichtet, weil Jesus mit seinem Tod dafür bezahlt hat. Wo stehst du in deinem Leben mit Jesus? Hast du die Entscheidung getroffen, mit ihm wirklich ganz unterwegs zu sein und ein Leben zu führen, das ihm gefällt und das ihn ehrt? Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann ist das mein Appell an dich, meine Ermutigung, dass du diese Entscheidung einfach klar triffst. Ich weiß nicht, wer alles auch diese Predigt anschaut über den Livestream. Ich kenne nicht alle Leute. Aber ich möchte es eindeutig sagen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann ist das die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen musst. Und dann mach ganze Sache mit Jesus. Du kannst das in deinem Kämmerlein tun, du kannst aber auch jemanden aufsuchen, den du kennst, dem du vertraust, einen Christen. Und mit ihm beten. Bete einfach, dass du Jesus als deinen Retter und Erlöser erfährst und diesen Transfer deutlich vollziehst und erlebst, wie er dich dann, während du mit ihm freudig und dankbar unterwegs bist, befähigt dann auch durch seinen Geist weise Entscheidungen zu treffen, die Gottes Willen entsprechen. Und die dann dir und auch deinem Umfeld gut tun. Und uns, die wir schon länger mit Gott unterwegs sind, da wünsche ich, dass wir von dieser Botschaft auch nochmal neu ermutigt wurden, nicht aufzuhören, füreinander zu beten. Das soll einfach ein Top-Anliegen auch für uns sein. Dass Gottes Geist uns die nötige Einsicht und Weisheit schenkt, damit wir in den Entscheidungen unseres Alltags immer wieder neu Gottes Willen erkennen und ein Leben führen, durch das unser Erlöser und Herr, unser Gott, geehrt wird. Lass uns beten. Dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du erfahrbar bist, dass du real bist, dass du dich uns offenbart hast in deinem Wort. Und danke, dass dein Wort in der Tat wie Nahrung ist. Wir nehmen es auf und es gibt uns immer wieder neue Energie, Kraft, die wir brauchen, um in unserer komplexen und auch konfusen Welt zurechtzukommen. Und Vater, ich möchte dich bitten für mein Leben, für unser Leben, dass wir wirklich immer wieder in dieses Gebet einstimmen, uns bewusst machen, wie wichtig es ist, in Abhängigkeit von dir zu bleiben und dich immer wieder zu bitten, dass du uns deine Weisheit und deine Einsicht schenkst, dass wir dein Wort besser verstehen und dass wir es dann auch anwenden können in den unterschiedlichen Lebenssituationen. Und wenn es schwierige Entscheidungen sind, dann bitte ich dich, dass du uns da einfach durch deinen Geist erfüllst und uns zeigst, so geht der Weg entlang, diesen Weg habe ich vorbereitet für dich. Herr, wir brauchen dich in dieser Welt so sehr. Wir brauchen die Fülle deines Geistes. Wir brauchen deine Einsicht, um gute Entscheidungen zu treffen. Und Vater, du weißt auch, dass das wirklich das höchste Ziel unseres Lebens ist. Wir möchten nicht für uns leben. Wir möchten nicht uns verwirklichen hier. Wir möchten nicht wir wollen hier groß rauskommen, sondern wir möchten, dass du geehrt wirst, dass du verherrlicht wirst, dass du noch größer gemacht wirst durch die Art und Weise, wie wir hier unterwegs sind mit dir und wie wir Entscheidungen treffen. Und das können wir nur, Herr, wenn wir ganz nah bei dir bleiben und wenn wir jeden Tag gestärkt werden mit deiner Kraft, gefüllt werden mit deiner Energie, mit deiner Kraft und geduldig und standhaft dann unseren Weg hier gehen durch dieses Leben. Möchte ich bitten, dass dieses Wort Anwendung findet, auch in dieser nächsten Woche, dass wir uns daran erinnern, und dass wir dann, wenn wir mittendrin sind, im Büro oder in der Schule oder im Labor oder auch zu Hause, wenn wir Entscheidungen treffen, Herr, dass es immer wieder Entscheidungen sind, die dich ehren. Amen.